als gegen Ende des Prozesses die Richterin sagt, dass sie Anzeichen für eine Diskriminierung erkennt, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber ich war dann noch unsicher. Als ich dann auch das Urteil erhalten habe, das konnte ich gar nicht glauben. Das war so unwirklich.
Frei und gleich. Der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich bin Franziska Walser und das ist schon die vierte Folge von Frei und gleich. Bei mir hat sich inzwischen schon so ein bisschen Podcast-Routine eingestellt. Aber ich erinnere mich noch gut an den Anfang, an das erste Mal, als ich gefragt wurde, ob ich einen Menschenrechtspodcast hosten möchte. Und meine erste Reaktion war damals, ja klar, sofort, weil wichtiger und grundsätzlicher als Menschenrechte geht ja eigentlich gar nicht. Und ich fand auch den Ansatz gut, dass wir das Thema nach Deutschland holen wollen und nicht immer nur mit dem Finger auf Menschenrechtsverstöße in anderen Ländern zeigen. Aber dann kamen die Zweifel direkt hinterher. So Gedanken wie, in Menschenrecht steckt ja das Wort Recht und ich habe gar nicht Jura studiert und was, wenn ich da nicht durchblicke bei den Artikeln und den Fachbegriffen. Das erzähle ich euch gar nicht, um mit meinem Imposter-Syndrom zu kokettieren, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass es vielen genauso geht. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ihre Rechte entweder gar nicht kennen oder die Angst davor haben, sie vor Gericht einzufordern, weil sie Angst haben vor den Kosten oder vor dem Zeitaufwand oder davor, retraumatisiert zu werden oder davor, einfach blöd dazustehen. Und ich glaube, dass die SchöpferInnen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das damals, 1948, sogar schon ein bisschen mit einkalkuliert haben. Denn es gibt gleich zwei Artikel, die deutlich machen, ihr könnt und ihr sollt diese Rechte auch einfordern. Artikel 7 regelt die Gleichheit vor dem Gesetz und Artikel 8 den Anspruch auf Rechtsschutz. Das klingt gut, aber natürlich ein bisschen theoretisch. Und deswegen haben wir heute eine Gästin eingeladen, die wirklich Nägel mit Köpfen gemacht hat. Sie hat Unrecht erkannt, sie hat Beweise gesammelt, ist vor Gericht gegangen und hat Recht bekommen. Und das sogar mehr als einmal. Ich war sehr inspiriert von ihrer Energie und dem Mut, sich da ins Unbekannte zu stürzen. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Für mehr Inspiration haben wir am Ende, wie immer, unseren beliebten Menschenrechts-Hack. Und den könnt ihr diesmal ganz gemütlich vom Sofa aus umsetzen. Im Studio angereist aus Schleswig-Holstein ist Kelly Laubinger. Kelly ist Sintiza, Enkelin von Holocaust-Überlebenden und engagiert sich seit 2017 für Anliegen der Minderheit. Kelly war Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma und ist Geschäftsführerin der Sinti-Union Schleswig-Holstein. Und ganz frisch, seit Mai 2024, ist sie Einzelmitglied im Deutschen Institut für Menschenrechte. Das heißt, ihr bekommt heute einen Backstage-Einblick in das wichtigste politisch unabhängige deutsche Menschenrechtsorgan. Kelly, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du wolltest ja nach der Schule schon eine Ausbildung als Rechtsanwalt-Fachangestellte machen. War schon immer das Gefühl da, ich will dieses Justizsystem verstehen, ich will Gerechtigkeit herstellen?
Ja, also ich wollte im Büro arbeiten und wie es so ist, wenn man sich mit Ausbildungsberufen beschäftigt, dann wird man inspiriert durch Serien, die man geschaut hat. Und ich mochte einfach die Atmosphäre dort und dass man sich für die gute Sache einsetzt. Und deshalb war es damals mein Wunsch, Rechtsanwaltsfachangestellte zu werden.
War das Ailey McBeal? Oder was war deine
Unter
Inspiration?
Anderem, ja.
Ich überlege gerade, ja. Ja, die war wirklich toll. Und du durftest aber dann deinen Ausbildungswunsch, der hat sich nicht erfüllt. Also du hast diese Stelle nicht gekriegt, obwohl du eine sehr gute Abschlussnote hattest.
Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben und nicht eine Zusage erhalten, obwohl ich sehr gute Noten hatte. Und ich durfte dann irgendwann ein Praktikum machen bei einem Rechtsanwalt, eine Woche unbezahlt. Und am Ende der Woche sagte mir der Anwalt, hätte ich gewusst, dass du Laubinger heißt, hätte ich dich nicht genommen. Und Laubinger ist ein bekannter Sinti-Nachname, vergleichbar wie Meier in der Mehrheitsgesellschaft. Den gibt es bundesweit, aber vor allem auch in meiner Stadt, da sind wir sehr viele Laubinger.
Ja.
Und das war natürlich ein Erlebnis in jungen Jahren, das sehr deprimierend für mich war, weil die Person hatte mich jetzt eine Woche kennengelernt und reduziert mich dann ausschließlich auf seine Vorurteile gegenüber Sinti.
Nachdem du dir da ja eine Woche wahrscheinlich richtig Mühe gegeben hast, einen guten Eindruck zu machen, ne? Und dann ist doch der Nachname das, was letztendlich alles zerstört dann.
Genau, also nicht der Nachname, sondern sein Rassismus. Aber
das, was damit verbunden ist.
So politisiert war ich damals nicht. Es hat gedauert, bis ich politisiert wurde. Und ich habe immer gedacht, okay, irgendjemand aus der Familie hat wahrscheinlich richtig missgebaut. Weil ich bin ja auch ein Kind von zwei Großfamilien und habe die Schuld immer so bei uns gesucht. Und ich habe nicht verstanden, dass es strukturellen Rassismus gibt. Also ich habe erst nach dem Mord an George Floyd verstanden, dass es strukturellen Rassismus gibt.
Und weil du sagst, du bist erst spät politisiert worden, das war ja, als du Kind warst, also ich habe Interviews mit dir gelesen und da klangst du, als wäre das wirklich die Normalität gewesen, dass zum Beispiel die Polizei mal einen Kindergeburtstag in deiner Familie gesprengt hat. Also dass das einfach immer passieren konnte, dass man da zum Ziel wird von Ermittlungen, die aber eben struktureller Rassismus sind letztendlich, was du aber nicht wusstest wahrscheinlich als Kind, ne?
Also es ist so, dass ich sehr lange nicht darüber gesprochen habe, was die Polizei uns eigentlich schon sehr früh angetan hat. Und das sind ja keine Erfahrungen, die nur jetzt meine Generation macht, sondern es geht ja seit Generationen so. Und zwar hat die Polizei regelmäßig Durchsuchungen bei uns durchgeführt. Da hieß es, alle legen sich auf den Boden, von den Holocaust-Überlebenden bis zum Kind, also ich auch damals. Oder auch Durchsuchungen zwischen den Barbie-Puppen und so weiter. Und es war einfach Schikane.
Ja, das klingt so. Und dann ist ja die Frage, wie man damit umgeht, ne? Ob man sagt, okay, ich versuche meinen Kopf unter der Grasnarbe zu halten und möglichst unauffällig und angepasst zu sein, oder ich gehe auf die Barrikaden. Mhm. Was war denn dein Weg?
Ja, mein Weg war als Kind, dass ich, sobald es geklingelt hat, ich mich unter den Tisch versteckt habe. Mhm. So, das war mein Weg. Und ich wurde auch so erzogen, dass ich, also über Generationen wurden wir so erzogen, geht nicht nach außen, seid nicht so auffällig, werdet nicht Klassensprecherin oder Torschützenkönigin oder so. Und ja, so bin ich durchs Leben. Also schon als stolze Zinnitzer, aber ich habe immer versucht, mich extrem zu integrieren, was natürlich Quatsch ist, weil Zinti und Roma Deutsche sind.
Ja, und spannend ist, dass es ja dann 2021 für dich mit dem Stillhalten vorbei war. Mhm. Ich erzähle mal den Anfang von der Geschichte, also so wie ich es gelesen habe. Du wolltest in deinem Heimatort, das ist Neumünster, du wolltest in ein Fitnessstudio gehen, das hat den schönen Namen Muskelkater. Und als du dich da anmelden wolltest, das war so in den Ausläufern der Corona-Pandemie, wo eigentlich die Fitnessstudios sich gefreut haben über jeden, der wieder zurückkommt, ne, weil das Geschäft war schleppend. Du wurdest aber abgelehnt. Wie ging es von da weiter?
Genau, also ich wollte mich anmelden und war insgesamt 2,5 Stunden dort. Und ich habe schon am Anfang gemerkt, dass ich anders behandelt werde, sobald mein Nachname gefallen ist. Und das ist etwas, was mir ein Leben lang begegnet. Also die Leute hören meinen Nachnamen und wissen automatisch, ah, okay, das ist eine Zinitzer. Wie gesagt, in meiner Stadt leben sehr viele Zinti mit dem Nachnamen Laubinger. Naja, jedenfalls war es so, dass ich Mitglied werden wollte und wurde abgelehnt. Und meine Freundin hat mit mir gewartet und sie hat gesagt, ich kenne dich. Du möchtest jetzt unbedingt dich heute anmelden, damit du in Ruhe schlemmen kannst. Und deshalb habe ich beim nächsten Fitnessstudio angerufen. Und mir wurde gesagt, dass es kein Problem gibt, dass ich gerne Mitglied werden kann. Und dann habe ich das nächste Fitnessstudio angerufen. Also ich habe insgesamt 5 angerufen und konnte gar nicht glauben, dass ich jetzt gerade tatsächlich abgelehnt wurde.
Ja.
Weil ich halt auch hingegangen bin mit meinem Corona-Impfpass und Gehaltsbescheinigung und mir dachte, ich habe jetzt alles erfüllt und kann nicht mal Mitglied werden. Und dann bin ich wieder reingegangen. Und das war etwas, was ich noch nie gemacht habe. Also wenn ich Rassismus erlebt habe, habe ich es immer über mich ergehen lassen. Ich bin wieder reingegangen und habe nachgefragt, warum ich abgelehnt werde. Und dann hieß es irgendwann, ja, es ist eine Anweisung des Chefs, das Hausrecht und so weiter. Und ich habe mich einfach hingesetzt und habe gesagt, ich bleibe jetzt so lange hier, bis mir irgendjemand erklärt, warum ich abgelehnt werde. Ich habe nach 2,5 Stunden keine Antwort richtig gekriegt und bin nach Hause und habe mit meinen Eltern telefoniert. Und dann sagte mir mein Vater, vor 6, 7 Jahren ist mir dort das auch passiert. Nur damals haben sie direkt gesagt, also die Fremdbezeichnung wollen wir hier nicht. Mein Vater heißt anders mit Nachnamen. Und er hat gesagt, ich kenne noch jemanden, dem das passiert ist. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt was machen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ja, da war dann die Frage erstmal, was kann man da machen? Wir hatten ja keine Ahnung, wir haben uns ja nie gewehrt.
Genau, also da ist quasi dein Ailey McBeal-Instinkt ist angesprungen und hat gesagt, okay, wir haben hier einen Fall, es gibt Beweise. Ja, und wo bist du dann hingegangen? Also es gibt ja sowas wie Antidiskriminierungsverbände, aber man muss ja erstmal wissen, dass es sowas gibt und dass sie zuständig sind für einen.
Genau, also ich hatte keine Ahnung. Ich kannte keine allgemeinen Gleichbehandlungsgesetze. Ich wusste nicht, was man wegen Diskriminierung klagen kann. Also ich hatte wirklich absolut keine Ahnung. Ich wusste nur, dass man irgendwas machen muss. Und also es war erstmal schwierig, den eigenen Verein, also auch die Zentrum Schleswig-Holstein und die Mitglieder davon zu überzeugen, dass wir jetzt nach außen gehen müssen, dass wir was machen müssen. Mhm. Weil wir hatten auch nie vor, irgendwie in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Und genau, dann haben wir uns ganz viel vernetzt. Und dadurch habe ich dann erfahren, also dass es allgemeine Gleichbehandlungsgesetze gibt, dass es den Antidiskriminierungsverband gibt und so weiter. Genau, dadurch habe ich das dann gelernt und habe dann mich an den Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein gewendet. Und die haben mich beraten. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil mein erster Weg war nicht, ich rufe einen Anwalt an. Dann habe ich mit dem Antidiskriminierungsverband weiter Kontakt gehalten und sie haben mir geraten, einen Anwalt zu suchen und sie durften mir aber keinen empfehlen. Und da war dann auch erstmal die Frage, okay, wen?
Yeah.
Und das hat auch erstmal ein paar Monate gedauert. Ich hatte einen guten Verbündeten, der immer mal nachgehakt hat und immer mal gefragt hat, ja, hast du jetzt einen Anwalt? Und ich glaube, wenn die Person nicht so beharrlich gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja, weil die Hürden sind schon groß. Ja. Ne? Man muss es ja auch erstmal beweisen. Also das ist ja, Diskriminierung ist ja wirklich schwer zu beweisen. Also wenn das Fitnessstudio sagt Hausrecht und du sagst Diskriminierung, also das heißt, du hast dann wirklich richtig systematisch das auch vorbereitet, ne? Und hast dann Beweise finden müssen dafür.
Genau, also ich wurde da sehr gut beraten. Ich habe zum Beispiel den Zeitungsartikel als Beweis gesammelt, die schriftliche Absage. Dann war ich auf deren Instagram-Kanal, wo jemand nachgefragt hat, ob er Mitglied werden darf oder ob man einfach trainieren kann, ohne geimpft zu sein und so weiter. Und davon habe ich rechtssichere Screenshots erstellt. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Man braucht rechtssichere Screenshots, wenn man jemanden rechtlich belangen möchte. Und nur die haben vor Gericht Bestand. Man kann nicht einfach einen Handy-Screenshot machen. Genau, und da habe ich Beweise gesammelt. Und ich habe auf Anraten des Antidiskriminierungsverbandes zwei weiße Freundinnen zum Fitnessstudio hingeschickt. Und denen wurde ein Vertrag angeboten.
Okay, also das ist wie so eine Art Gegenprobe gemacht.
Genau,
so.
Genau, das nennt man Testing und die Beweise habe ich alle gesammelt, aber ich war trotzdem noch nicht bereit für einen Anwalt. Also es hat wirklich länger gedauert, auch weil ich wusste, es kostet Geld. Ich habe um 1000 Euro geklagt, hätte ich verloren, hätte ich 900 Euro bezahlen müssen.
Für die Prozesskosten.
Und das ist eine Summe, die sich nicht alle leisten können.
Nee.
So, ich konnte sie mir auch nicht leisten, ich hatte aber Unterstützung von Mitgliedern des Vereins, die gesagt haben, wir stehen da hinter dir, wenn du klagen möchtest.
Und du hast ja eine Klage geführt und gewonnen, die auf dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz beruht. Das ist also sowas wie die deutsche Variante von Artikel 2 der Menschenrechte, Schutz vor Diskriminierung.
Mhm.
Diese Klage hast du gewonnen. Wie hast du denn den Prozess selber erlebt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auch Angst haben vor diesem, dann sitze ich da vor Gericht und so. Wie war das?
Also ich war auch sehr aufgeregt. Ich hatte eher damit gerechnet, dass wir nicht gewinnen werden. Und mein Gedanke war, okay, wenn wir verlieren, dann muss es wenigstens einmal in der Presse sein.
Mhm.
Und es hat sich niemand dafür interessiert. Und das ist ja nur eine Geschichte von sehr vielen. Aber das war eine, bei der man viele Beweise gesammelt hat. Mhm. Weil meistens ist es ja so, man erlebt Rassismus, keiner sagt was, man hat keine Zeuginnen, man hat nichts Schriftliches. Und da hatte man aber die ganzen Beweise. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir noch machen? Und so kamen wir darauf, einen Instagram-Account zu erstellen, Zinti Union SH, indem wir gesagt haben, wenn niemand darüber berichten möchte, dann schaffen wir uns selbst eine Plattform. Darüber konnten wir dann viele Menschen erreichen, sodass dann später auch die Presse auf uns zukam.
Ja. Das stimmt, das ist natürlich so ein Prozess, den man still und heimlich führt und keiner kriegt's mit. Da hat man nur selber was davon im Zweifelsfall. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, da Öffentlichkeit zu schaffen.
Genau.
Und wir sprechen ja heute über Artikel 7 und 8 der Menschenrechte, also Gleichheit vor dem Gesetz und Anspruch auf Rechtsschutz. Wie hast du dich gefühlt vor Gericht? Also hattest du das Gefühl, du wirst da auch nochmal diskriminiert? Oder hattest du das Gefühl, sobald du in diesem Rechtssystem drin warst, warst du eben ein gleichwürdiges Mitglied der Gesellschaft?
Also ich hatte die ganzen Monate kein gutes Gefühl, wie gesagt. Und es war auch so, dass die Anwaltsbriefe der Gegenseite auch immer wieder Rassismus reproduziert haben. Also es war zum Beispiel so, dass geschrieben wurde, hier dürfen Menschen sämtlicher Religion und Nationalitäten und so weiter trainieren. Und das betrifft mich ja nicht.
Du bist also ja Deutsche.
Deutsche. Wir leben seit Jahrhunderten hier. Ich bin christlich sozialisiert. Und ich bin halt Zinderzahl, das ist meine Ethnie. Und es war so, dass die Person mich immer wieder gegaslightet hat. Also immer wieder auch abgesprochen hat, dass es so war.
Bildest du dir ein irgendwie? Ja.
Genau. Und das spielt ja keine Rolle. Es ging nur um Corona und so weiter. Und das habe ich schon als sehr gewaltvoll empfunden. Als gegen Ende des Prozesses die Richterin sagt, dass sie Anzeichen für eine Diskriminierung erkennt, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber ich war dann noch unsicher. Also als ich dann auch das Urteil erhalten habe, das konnte ich gar nicht glauben.
Ja.
Das war so unwirklich.
Und du hast es ja nochmal gemacht.
Ja.
Also im Herbst 2023, du hast es nochmal gemacht, weil du es leider nochmal erleben musstest, muss man sagen. Das war ein Fall, da wolltest du ein Hotelzimmer buchen für den Schriftsteller Max Czollek, also gar nicht für dich sozusagen. Und dann wurde das abgelehnt mit der Begründung, wir haben mit der Familie Laubinger schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann bist du wieder vors Gericht gegangen. Was war dann beim zweiten Mal deine Motivation? Also wolltest du, dass es so eine Ermutigung für andere ist oder dass es einfach mehr Präzedenzfälle gibt? Oder warum war es dir wichtig, das dann nochmal anzuzeigen?
Also dazu muss ich erstmal vorweg sagen, das ist auch wieder einer von vielen Fällen, die mir passiert sind. Ich hätte während der Klage des Fitnessstudios schon weitere Fälle gehabt, die ich hätte zur Rechenschaft ziehen können.
Also du hättest noch so viel öfter vor Gericht ziehen können, sozusagen.
Genau, aber ja. Es geht nicht. Man braucht die Ressourcen dafür, man braucht die Energie dafür und so weiter. Und beim Hotel war es so, dass ich, wie gesagt, im Namen der Zinsunion Schleswig-Holstein ein Zimmer für unseren Gast Max Czollek buchen wollte. Und ich habe per E-Mail eine Absage erhalten. Und beim Fitnessstudio war es damals so, dass ich mich sehr hilflos gefühlt habe. Weil ich nicht wusste, was kann man machen, wer hilft mir da. Und dieses Mal wusste ich, es gibt das Antidiskriminierungsgesetz. Es gibt Antidiskriminierungsstellen. Es gibt Anwältinnen. Und was ich eben auch vergessen habe zu erwähnen, was wir vor allem erfahren haben, als wir nach außen gegangen sind, bei der Sache mit dem Fitnessstudio, war Solidarität. Das war etwas, was sehr viel Kraft gegeben hat. Und als ich die E-Mail erhalten habe, habe ich mich nicht hilflos gefühlt. Ich habe einfach nur gedacht, na warte. Also ich war so selbstbewusst, weil ich ja, wie gesagt, jetzt die Sicherheit hatte, ich kann was machen. Egal, ob ich gewinne oder verliere, aber ich wehre mich. Ich lasse es nicht zu.
Ich finde es so schön, wenn du drüber sprichst, so jetzt über dieses zweite Mal. Also ich habe das Gefühl, ich merke richtig, wie du so eine breite Brust bekommen hast über dieses so, ich bin den Weg einmal gegangen und also ne, wie man richtig in so eine ganz andere Handlungsfähigkeit und Selbstbewusstsein kommt. Richtig überhaupt kein Vergleich zu vor 2021, würde ich sagen.
Und das ist auch etwas, was wir versuchen, innerhalb der Arbeit weiterzugeben. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das sind deine Rechte und so weiter. Selbst wenn Menschen nicht dagegen angeben möchten, ist es wichtig, dass sie ihre Rechte kennenlernen. Jedenfalls war es so, dass ich mich an die Antidiskriminierungsstelle des Landes und auch an den Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein gewandt habe. Und die Antidiskriminierungsstelle des Landes hat dann beim Hotelier nachgefragt. Und er hatte dann nochmal geschrieben, dass er kein Zimmer mehr an Laubinger vermietet, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit mehreren Personen. Und die kollektive Haftbarmachung für die Taten Einzelner, das ist ja auch ein spezieller Aspekt des spezifischen Rassismus gegenüber Zinti und Roma. Und ich habe es dann erstmal, also ich habe es dann an meinen Anwalt weitergegeben. Der hat nochmal einen Brief hingeschickt, weil es ist auch wichtig, dass man sich innerhalb von 2 Monaten rechtlich wehrt. Also mit einem Anwalt.
Okay, auch wichtige Info. Ja. Also man muss sich das dann schon schnell überlegen.
Genau. Also wir kämpfen zwar um eine Erhöhung bis auf 12 Monate bundesweit, aber das ist bisher noch nicht in Sicht. Also man muss die Fristen einhalten, wenn man etwas gegen Diskriminierung tun möchte. Dann muss man das innerhalb von 2 Monaten machen, mit Hilfe eines Anwaltes oder mit Hilfe eines Antidiskriminierungsverbandes. Ganz wichtig, das kann die Antidiskriminierungsstelle des Landes nicht machen oder des Bundes. Mhm. Dann habe ich das erstmal ruhen lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr viel gearbeitet habe. Also man kann sich dann auch so viel Zeit lassen, wie man möchte, wenn man die Frist eingehalten hat. Und eine Woche vor Prozessbeginn war es auch so, dass der Anwalt der Gegenseite schrieb, dass ich kein Erzinditzer bin und nur eine Trittbrettfahrerin sei und nur Aufmerksamkeit und Geld wolle.
Okay.
Und ich habe wieder um 1000 Euro gestritten, was wenig ist.
Genau, es geht nicht um so viel Geld. Ne? Man kann sich, also selbst wenn man wollte, könnte man sich nicht bereichern mit solchen Prozessen.
Genau, und der Prozess, das hat jetzt insgesamt 9 Monate gedauert. Ne? Also 9 Monate Stress für 1000 Euro, das war es nicht wert. Ja, also das Unterstellen von, die möchte nur Aufmerksamkeit und nach dem Motto auf meine Kosten leben, das ist ja auch ein rassistisches Stereotyp, das sowieso immer vorherrscht, wenn es um Zinderoma geht. Und das hat er damit reproduziert.
Ja.
Und auch das Absprechen der Identität ist ein sehr gewaltvoller Akt. Also gerade, wenn man an die Geschichte denkt.
Jetzt bist du ja seit Mai 2024 Einzelmitglied im Deutschen Institut für Menschenrechte. Würdest du sagen, ist es auch eine Folge von diesen Gerichtsprozessen, die du geführt hast? Also, dass du gemerkt hast, okay, ich will mich für Rechte, in dem Fall für Menschenrechte, auch noch anders engagieren?
Nein, das war nicht mal eine Motivation, weil ich damals auch das Deutsche Institut für Menschenrechte gar nicht kannte. Wie gesagt, ich wurde erst politisiert und habe mit all den Vernetzungstreffen und nach jedem Treffen, das ich geführt habe als Aktivistin oder auch als Geschäftsführerin der Zentrum Schleswig-Holstein oder auch als ehemalige Vorsitzende der Bundesvereinigung der Zentren Roma, habe ich immer dazugelernt.
Und das ist ja, also für Leute, die das nicht kennen, ich glaube, da bist du sicher nicht die Einzige, die das nicht kennen, das Deutsche Institut für Menschenrechte, das ist ja nicht ein Institut, wo man sich hinwenden kann, wenn man sagt, mir wurde Unrecht angetan, es wurde gegen dieses und dieses Menschenrecht verstoßen, so eine Stelle ist es ja nicht. Kannst du kurz erklären, was die machen?
Sie machen sehr viel. Die Frage ist, was sie nicht machen. Genau, also das Deutsche Institut für Menschenrechte schreibt zum Beispiel Empfehlungen für den Deutschen Bundestag oder treibt Forschung voran. Es gibt zum Beispiel den Bericht der unabhängigen Kommission Antizetismus. Und das ist zum Beispiel im Deutschen Institut für Menschenrechte publiziert worden.
Und du bist Einzelmitglied, das ist ja auch historisch, ne? Also es gab es so noch nicht, dass eine Angehörige der Minderheit als Einzelmitglied aufgenommen wird.
Genau, also es gibt 84 oder 85 Mitglieder und das war schon was sehr Besonderes und es war auch ein historisches Datum, weil am 16. Mai 1940 wurde auch meine gesamte Familie damals deportiert und einige Jahre später gab es den Widerstand in Auschwitz-Birkenau und dann wurde ich am 16. Mai 2024 im Deutschen Institut für Menschenrechte als Einzelmitglied aufgenommen. Puh, also das war schon...
Aus Zufall, das, ne? Es war einfach, das hat sich so gefügt irgendwie.
Ja, das war schon wirklich sehr historisch. Und ist natürlich auch ein Meilenstein generell für die Minderheit, dass ich jetzt da bin als Einzelmitglied. Es gibt sonst nur eine Dachorganisation, die dort auch Mitglied ist und das war es aus der Minderheit.
Und ist jetzt natürlich noch frisch, ne? Also man muss sich da ja erstmal so ein bisschen reinfinden in so ein Gremium mit den verschiedenen Arbeitsgruppen und so weiter. Hast du denn schon für dich so einen Schwerpunkt, wo du sagst, also für dieses Menschenrecht brenne ich total und da möchte ich mich für einsetzen?
Nee, also generell Menschenrechte, das ist mir wichtig, aber es gibt jetzt nicht das eine Thema, auf das ich fokussiert bin. Weil man hat auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe erwähne, dann fühlt sich eine andere Gruppe nicht gesehen. Und das ist schwierig. Und ja, den kann man leider nie gerecht werden.
Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Gedanke auch, weil wir greifen uns ja hier im Podcast auch immer einzelne Menschenrechte raus. Aber letztendlich funktionieren die als Gesamtwerk, ne? Und beziehen sich aufeinander.
Mhm.
Genau, deswegen ist es eigentlich gut zu sagen, wie ich setze mich da ganzheitlich dafür ein. Macht total Sinn, finde ich.
Ja, also mein Fokus bleibt natürlich Zindin Rummer. Und ehrenamtlich werde ich mich halt auch gegen andere strukturelle Diskriminierungsformen einsetzen.
Zu Gast heute bei Frei und Gleich war Kelly Laubinger. Ihr könnt ihr auf Instagram folgen und euch mit ihr vernetzen. Wenn ihr euch aktiv für die Anliegen von Sinti und Roma einsetzen wollt und Unterstützung zeigen wollt. Und falls ihr selber betroffen seid von Diskriminierung, es gibt in jedem deutschen Bundesland Antidiskriminierungsstellen, die euch beraten können und euch auch bei Klagen unterstützen können. Ganz wichtig im Hinterkopf behalten, es gibt diese 2-Monats-Frist, innerhalb derer man sich melden muss. Wir verlinken euch das in den Shownotes, aber das war es noch nicht mit den Tipps. Wir haben uns noch einen aufgehoben für unsere Lieblingsrubrik. Und für diese Rubrik ist Feli wieder bei mir im Studio. Hallo Feli.
Hallo Franziska.
Feli, wir wollen ja hier mit diesem Hack die Leute so ein bisschen losschicken, damit sie auch was tun können für Menschenrechte, aber nicht gleich studieren müssen oder viel, viel Zeit aufwenden. Diesmal muss man ja wirklich gar nicht viel tun. Man muss eigentlich nur einen Bildschirm aufklappen und auf einen Knopf drücken, ne?
Und in die ARD-Mediathek gehen, genau. Ich empfehle den Film Der lange Weg der Sinti und Roma.
Der Menschenrechts-Hack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Der lange Weg der Sinti und Roma, das klingt jetzt nach so einer historischen Dokumentation. Könnte man ja auch machen. Also Kelly hat ja gesagt, ihre Familie lebt seit Jahrhunderten in Deutschland. Wie weit geht die denn zurück, die Dokumentation?
Der Film beginnt in der NS-Zeit und legt seinen Fokus vor allem auf die ersten 30 Jahre nach der NS-Zeit bis in die 80er Jahre und geht dann aber darüber hinaus auch in die 90er Jahre und in die Gegenwart, weil ja eben, wie wir es gerade von Kelly gehört haben, Rassismus und Diskriminierung weiterhin andauern und auch weiterhin reproduziert werden.
Wenn du jetzt sagst, die 3 Jahrzehnte nach 1945, also die 50er, 60er, 70er Jahre, was waren das denn damals für Kämpfe? Also ich kenne das so ein bisschen aus dem Feminismus, da spricht man immer von Wellen sozusagen. Mit welchen Themen haben die sich befasst?
Also als allererstes dauerte auch in dieser Zeit Rassismus und Diskriminierung weiterhin an. Und die Kämpfe gingen erstmal um Sichtbarkeit der Community. Die Community bzw. einzelne Individuen in der Community mussten die Community sichtbar machen. Und dann vor allem ging es um die Anerkennung des Massenmords als Völkermord. Und erst 1982 wurde der Massenmord als Völkermord anerkannt. Das muss man sich erstmal vorstellen, über 30 Jahre später.
Also es ging um die Anerkennung als Opfergruppe und dann, so wie ich es verstehe, ja auch darum, diese Community aufzubauen. Das ist ja das, was Kelly dann erzählt hat, dass es eben diese Verbände gibt, wo sie schon engagiert war und wo sie dann diesen Rückenwind auch herbekommen hat, weil es eben schon so Selbstorganisationen gibt. Die stammen auch aus der Zeit.
Die gab es auch schon in dieser Zeit und aktuell sind es ja 128 Selbstorganisationen, was eben nochmal zeigt, wie divers diese Gruppe ist. Wir können hier nicht von die marginalisierte oder diskriminierte Gruppe sprechen, sondern darin gibt es unglaublich viele diverse Perspektiven, Standpunkte.
Was natürlich wichtig ist, weil wir ja jetzt eben nur einen Studiogast hatten, Kelly, und das ist eben ein Standpunkt und es gibt noch sehr viele andere. Deswegen ist es gut, das jetzt mit dem Film zu ergänzen. Hattest du denn so eine Szene oder ein Zitat, wo du gesagt hast, das ist bei mir noch lange nachgehallt nach dem Gucken?
Ja, also was der Film erstmal gut schafft, ist es eben, wie du schon sagst, diese Diversität der Perspektiven darzustellen. Es kommen Überlebende zu Wort, es kommen BürgerrechtlerInnen zu Wort, es kommen KünstlerInnen zu Wort. Und was mir vor allem im Kopf geblieben ist, ist der Großvater der Protagonistin, der selbst in den ersten 30 Jahren nach der NS-Zeit als Bürgerrechtler sehr aktiv war. Und was mich vor allem berührt hat, war seine Kraft, immer wieder aufzustehen, die Community und sich selbst sichtbar zu machen und gegen andauernde Rassismen und Diskriminierung anzukämpfen und weiterzumachen. Was eben nicht nur durch ihn alleine, aber durch die Bewegung dann dazu geführt hat, dass der Massenmord als Völkermord anerkannt wurde.
Okay, für alle, die das jetzt auch sehen wollen, kannst du noch mal sagen, wo findet man den Film und wie lang ist er?
Der ist nur eine halbe Stunde lang und du findest den auf der ARD-Mediathek. Er heißt Der lange Weg der Sinti und Roma, einfach über die Suchfunktion oder natürlich bei uns in den Shownotes.
Da verlinken wir ihn auch nochmal. Vielen Dank, Feli.
Danke, Franziska.
Und ich gebe dir für nächste Folge keinen Rechercheauftrag mit.
Ich sage, was ich will.
Es geht um Meinungsfreiheit. Genau, du darfst es ganz alleine aussuchen, weil wir sprechen über das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit. Und du hast die Freiheit, dir auszusuchen, welchen Hack du uns mitbringen willst.
Ich freue mich drauf.
Über Meinungsfreiheit als Menschenrecht spreche ich nächstes Mal mit Lukas Pellio. Er ist Pfarrer in Cottbus und er macht kein Geheimnis aus seiner Meinung über Rassismus und Nazis. Mit anderen Engagierten aus der Region hat er einen Verein gegründet, der heißt Losmachen Jetzt und will die Zivilgesellschaft in der Lausitz stärken, damit sich auch andere und nicht nur er trauen, ihre Meinung laut zu sagen. Ob ihr nächste Woche dabei sein wollt, das ist natürlich eure freie Meinungsentscheidung, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören, hier bei Frei und Gleich, dem Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche. In der Zwischenzeit findet ihr uns bei Instagram und auch auf unserer Internetseite freiundgleichzusammengeschrieben.info. Da gibt es Hintergrundinfos zu Menschenrechten, aber es gibt auch tolle LMMs, Last-Minute-Menschenrechtsgeschenke. Zum Beispiel mein Favorit, der Frei und Gleich Baby Body, der uns daran erinnert, dass wirklich alle Menschen frei und gleich geboren werden, von Anfang an. Und noch eine Erinnerung von mir, teilt diesen Podcast gerne mit Menschen, die Lust haben, unsere Gesellschaft noch ein bisschen freier und gleicher zu machen. Und wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel für unsere Menschenrechts-Hacks, dann schreibt uns gerne an info@freiundgleich.info. Das war es von mir für dieses Mal. Ich bin Franziska Walser. Wir hören uns im nächsten Jahr.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Hack-Moderation: Feli Zernak. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Martin Mittank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.